dich, du bist einfach wunderbar, du bist König, du bist würdig, du bist unser Retter und du bist unser Freund, unser Vater. Und du bist, ja, der Bräutigam von einer Braut, die vorbereitet wird für dich. Und wir schauen auf dich, Jesus. Wir wollen einfach dich kennen mit allem, was wir haben. Wir wollen einfach mit dir sein. Wir wollen einfach dich, Jesus. Weil du bist alles. Amen. Ich denke, es ist so schön, dass wir vor Jesus kommen können und einfach schauen dürfen. Ich glaube, da gibt es unendlich zu schauen. Jesus ist so schön, so mächtig, so wunderbar. Er ist einfach Jesus. Und ja, ich habe heute zwei Sachen auf dem Herzen. Für mich haben sich die beiden Sachen ein wenig vereint, die beiden Themen. Das erste Thema, wo wir beginnen wollen, ist das Thema Fasten. Ich glaube, ich durfte wirklich in der letzten Zeit lernen, im Fasten auf Jesus zu schauen, auf ihn zu schauen, ihn zu lieben. Das Einzige, was ich machen will mit meinem Leben, ist, auf diesen König zu schauen, meine Augen auf ihn zu richten, ihn zu lieben mit allem, was ich habe. Dieses Thema hat mich bewegt. Und ich habe einmal in der Bibel geschaut, wer hat alles gefastet in der Bibel? Man weiß von Mose, man weiß von Jesus, Elia vielleicht noch. Aber wer hat alles gefastet in der Bibel? Und ich war erstaunt, wie viele das waren. Mose hat begonnen mit seinen 40 Tagen, dann in den Richtern haben die Israeliten gefastet, Samuel hat mit den Israeliten gefastet, die Nachfolger von Saul haben mit ihm gefastet, David hat mit seinen Leuten gefastet, ein Prophet von den Königen hat gefastet, Elia hat gefastet, Ahab hat gefastet, um Buße zu tun, Jehoshaphat hat gefastet, Ezra hat gefastet, Nehemia und Esther haben gefastet, Esther hat ein König bewegt, Jesaja hat ein ganzes Kapitel über Fasten geschrieben, dann nehme ich an, dass er auch gefastet hat. Jeremia hat gefastet, Ezekiel hat gefastet, Daniel, Joel, Jona. Bei Jona hat die ganze Stadt Ninive Buße getan. Zacharia hat gefastet. Im Neuen Testament hat Anna, die Prophetin, die auf Jesus gewartet hat, Tag und Nacht im Tempel, weil sie einfach vor Gott war und sie wartete auf die Rettung Israels. Anna hat gefastet, Johannes der Täufer hat einen Lebensstil vom Fasten. Jesus hat 40 Tage gefastet. Er lernt seine Jünger zu fasten, wenn wir wissen, diesen Matthäus 6, wenn ihr betet, wenn du betest, wenn ihr gebt, wenn du gibst und wenn ihr fastet und wenn du fastest, hat Jesus gesagt. Und Paulus hat gefastet und dann Paulus und Barnabas wurden ausgesandt mit Fasten und es hat mich irgendwie bewegt. Das ist voll, das sind viele Charaktere in diesem Wort. Etwas muss mit diesem Fasten sein. Etwas muss kraftvoll sein. Warum? Nicht, weil wir nicht essen oder nicht trinken oder, ja, weil wir uns bewusst demütigen vor Jesus kommen und sagen, ich schaue auf dich. Es hat mich berührt. Ich habe dann geschaut in der Kirchengeschichte, es ist auch voll. Man sagt, die ersten Jünger, also die erste Gemeinde, die haben vor der Taufe gefastet. Das war so ein, was man gemacht hat. Und dann zweimal in der Woche haben sie auch gefastet, aber nicht an denselben Tagen wie die Pharisäer. Einfach, dass man nicht religiös ist. Das fand ich interessant. In der ganzen Kirchengeschichte, man hört, Tertullian schreibt darüber, die Wüstenväter in den 300er, St. Basil, Luther hat darüber geschrieben, Calvin hat darüber geschrieben, John Wesley hat darüber geschrieben. Etwas, was ich interessant war, John Wesley, der Methodisten-Reformator, der hat gesagt, ich ordiniere keine Pastoren, wenn sie nicht zweimal in der Woche fasten. Das war ziemlich eine klare Ansage. Dann die Pfingstbewegung, die Pfingstbewegung, die mit Azusa begonnen hat, 1906 mit William Seymour, der dort war, und Frank Bartleman, der war ein Mann, der ein Jahr lang gefastet hat und dann wurde der Geist ausgegossen in Azusa. Das war die erste Welle von dieser Pfingstbewegung, wo wir heute noch davon irgendwie leben, wo diese Gemeinde ist. Das hat da mit einem Jahr Fasten begonnen und dann kam der Geist und wurde auf der ganzen Welt ausgestreut. Dann haben T.L. Osborne und Oral Roberts haben gefastet um etwa 1946. Dann kam 1947 die Heilung, Erweckung. 1948 kamen die ersten Evangelisten und 1949 hatte Billy Graham sein erstes Zelt-Evangelisation. Das hat mich irgendwie berührt, wenn wir schauen, in der Geschichte, in der Bibel, Fasten hat irgendwie, Gott hat da etwas Spezielles, es ist eine spezielle Salbung da darauf. Irgendwie, Gott wirkt, er liebt es durch Fasten, Sachen zu bewegen. Vielleicht, ja, Bill Bright, jemand, der in den 20er Jahren geboren war und vielleicht etwa in den 60er Jahren aktiv war, hat gesagt, Fasten im Zusammenhang mit Gebet ist die geistliche Atombombe, welche der Herr uns gegeben hat gegen den Feind. Das ist ein Zitat. Derek Prince, ein anderer Theologe, der noch, ich glaube, vielleicht noch lebt, oder ich weiß nicht mehr, vielleicht vor ein paar Jahren gestorben ist, ich bin nicht sicher. Er hat gesagt, Geschichte gestalten durch Gebet und Fasten. Wir können Geschichte gestalten. Was bedeutet das, Geschichte zu gestalten? Das bedeutet, unsere Landesgeschichte zu gestalten. Das ist vielleicht das große Bild. Das kleinere Bild, denke ich, die Geschichte von unseren Freunden, wie sie Jesus finden können. Das können wir auch durch Fasten gestalten. Das hat mich bewegt. Und dann jemand, der jetzt gerade viel fastet, heißt Lou Engel, der hat ein Zitat, das für mich auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, ich habe eine Liebe-Hass-Beziehung zu Fasten. Ich hasse es, weil ich liebe zu essen. Ich glaube, jeder, der fastet, weiß das. Aber ich liebe es, weil ich Brot vom Himmel esse. Und etwas tut Fasten mit unserem Herzen. Etwas bewegt das in uns. Etwas macht das mit uns, dass wir vor Jesus kommen. Ich habe da einen Weg begonnen. Ich habe in Indien habe ich das erste Mal versucht. Mein Vater war da wirklich ein großes Beispiel für mich im Thema Fasten. Und ich habe es versucht in Indien und wollte einfach diese eine Mahlzeit fasten. Und ich weiß nicht, wie oft ich die abgebrochen habe. Okay, jetzt fühle ich mich ein wenig schwindelig. Ich nehme Suppe dazu. Okay, ich habe immer noch Schwindel. Ich nehme Brot. Okay, jetzt habe ich schon Brot gegessen. Ich nehme auch Fleisch und ich esse und ich habe es abgebrochen. Das ist so, wie ich begonnen habe. Ich weiß nicht, wie oft ich da es nicht geschafft habe. Dann später mal 2017 habe ich gesagt, okay, jetzt will ich 3 Tage machen. Es muss doch funktionieren. Ich bin jung. Ich habe einen Tag habe ich geschafft. Mein erster Tag war schön. Aber am nächsten Morgen um 4 Uhr habe ich ganz viel Sirup getrunken, weil ich so schwindelig war und hab dann den Tag gegessen. Ich habe viel mit Gott erleben dürfen, aber es war auch demütigend. Ich bin jemand, der gerne einen Schritt nimmt, aber dann sagt Gott, nein, das ist nicht durch deine Kraft. Ich mache das durch dich. Und dann der nächste Schritt. Und so konnte ich mehr und mehr machen im Fasten. Und es war sehr berührend. Ich habe begonnen, Jesus hat begonnen, Sachen zu sprechen, ganz konkret eine Vision zu geben. Er hat begonnen, einmal in einer Fastenzeit begann er Träume zu schenken in der Nacht. Einmal, es reinigt mich auch, weil in meinem Herzen ist viel, ist auch nicht gut. Das Fasten reinigt sich, weil man kommt einfach vor Jesus und merkt, man ist nur abhängig von diesem Jesus, auf den wir gerade geschaut haben. Nur er ist das wahrhaftige Essen. Nur er ist was wir wirklich wollen. Und das hat mich berührt. Und ich hatte einen Freund konkret diesen Sommer, ich habe ihn ermutigt, hey, versuch mal zu fasten. Ein Freund von der Uni, mach das mal, mach einen Tag. Und wir Wir sind wirklich im engen Kontakt und er hat gesagt, ich sehe das in deinem Leben, ich möchte das auch. Und dann im Sommer, in den Sommerferien, hat er gesagt, okay, ich versuche das einmal. Nächste Woche treffe ich meine Freunde, ich faste, dass ich mit ihnen über Jesus reden kann. Die kennen nicht Jesus. Hat er das gemacht? Die Woche drauf, etwa eine Woche vorher, die Woche drauf ging er zu diesen beiden Freunden und der eine hat die Woche vorher, etwa am selben Tag, wo er gefastet hat, einfach eine Bibel genommen, begonnen darin zu lesen. Vorher hat er das nie gemacht und hat das gemacht. Warum? Ist das, es kann Zufall sein? Oder vielleicht benutzt Jesus das, um Herzen zu berühren? Ich denke, das ist etwas so Kraftvolles, weil wir sehen es in der Bibel und Jesus spricht darüber. Und den Vers, den wir heute besprechen wollen, und kommen wir langsam in das zweite Thema, ist diese Stelle. Da spricht, kommen so, die Jünger von Johannes kommen zu Jesus und fragen. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann an jenem Tag werden sie fasten. Wo ist unser Bräutigam? Ich glaube, wir warten auf ihn. Ich glaube, wir warten auf diese Situation. Wir warten, dass der Bräutigam kommt. Das wird einmal sein. Aber in diesem, was wir gerade gelesen haben, da im Markus-Evangelium, der Bräutigam wird ihnen genommen werden und an diesem Tag werden sie fasten. Das hat in mir etwas bewegt. Fasten ist ein Bräutigamsfasten. Was meine ich damit? Etwas, das ich begonnen habe, auch ich faste für Freunde, ich faste für Länder, ich faste für Nationen, aber etwas, das ich auch begonnen habe, konkret während dem Fasten zu machen oder konkret auch einen Tag zu fasten, ist einfach meine Augen auf den Bräutigam zu setzen und sagen, komm Jesus. Ich glaube, das sollte unser Herzensschrei sein, das ist unser Herzensschrei und da wird alles enden. Unser Fasten, vielleicht, ja, ich ermutige euch, vielleicht müsst ihr mit dem Herr schauen, was das für euch persönlich bedeutet, aber vielleicht einen ersten Schritt im Fasten zu nehmen, vielleicht gerade mit Bräutigamsfasten, einfach die Augen auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu setzen und sagen, du bist da, wo alles beginnt und da, wo alles endet. Mein ganzes Leben setze ich einfach auf dich. Ich schaue auf dich. Ich gebe dir mein Alles. Und dieses Bild, ich habe es mal vor ein paar Wochen, vielleicht Monate gefunden. Das hat mich so berührt. Ich denke, so wird es einmal aussehen. Wir haben gerade gesprochen über das Abendmahl, wie das Abendmahl uns vereint, wie das Abendmahl uns eins macht, weil wir auf Jesus schauen. Das ist genau, was hier passiert. Was uns eins macht, ist, dass wir eine Braut werden, die einmal dem König entgegengeht, die einmal dem Bräutigam entgegengeht. Und ich will, dass wir unsere Augen einfach auf Jesus schauen. Ich habe eine Predigt gehört von jemand, der heißt Eric Gilmore, und der hat gesagt, das fand ich sehr interessant, wenn wir zu Jesus kommen, zu den Füßen von Jesus, ist Jesus alles. Das macht Sinn. Und dann kommt er mit so mathematischen Formulierungen, wenn Jesus alles ist, bist du nichts. Weil es kann nicht etwas alles sein und noch etwas anderes da sein. Ja, alles ist alles. Und wenn du nichts bist, dann kann Jesus für dich alles werden. Und da ist es, wo, unsere Beziehung mit Jesus komplett wird. Da ist es, wo er in uns leben kann und uns auferwecken kann und in uns leben und durch uns leben und freisetzen kann, was er für uns vorhat. Das hat mich berührt und ich denke, das will ich. Wir wollen einfach Jesus über allem haben, gerade auch in dieser Situation. Ich weiß, Corona kann eine Herausforderung sein. Für viele ist eine Herausforderung. Wenn wir unser Auge auf das behalten, auf Jesus, der Bräutigam, der wiederkommt und wir wissen, dass es geschehen wird, es steht geschrieben, es ist verheißen, es wird passieren und wir das wissen, dann wissen wir, dass auch er seine Aufgabe erfüllen wird, damit die Kinder Gottes eins werden, damit die Kinder Gottes geboren werden, damit Leute errettet werden, damit Leute ins Königreich kommen werden, damit Leute diesen Bräutigam kennenlernen. Und ja, der Herr hat mir das auf das Herzen gelegt, wirklich. Einen Tag in der Woche faste ich genau einfach für das. Ich setze alles andere weg und schaue nur auf das. Weil ich Jesus will. Weil ich Jesus will. Und ja, das hat viel in mir bewegt. Wir wollen eine zweite Stelle schauen, wo es auch über den Bräutigam spricht. Da kommen Jünger von Johannes zu ihm. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Jetzt wieder Jesus, den Bräutigam. Und ich denke, ich habe da jemandem mal erzählt, jemand hatte mal einen Input da über Johannes, und Johannes hatte sein ganzes Ministry, seine ganze Aufgabe, sein ganzer Dienst bricht da zusammen, quasi. Er hatte seinen Dienst, er hatte viele Menschen bei sich, es kommt Jesus und jetzt sind alle weg und die alle gehen zu Jesus. Und das ist seine Antwort darauf: Der Bräutigam kriegt die Ehre, ich freue mich, weil ich bin der Freund des Bräutigams. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und lass uns unsere Augen auf dem Bräutigam haben. Dann, ich glaube, das tut in mir etwas, es bewegt in mir, in meinem Herzen etwas, dass ich weiß, Jesus kriegt die Ehre, was auch immer geschieht. Er kriegt die Ehre. Es muss nicht laufen bei mir. Ich muss einfach gehorsam sein. Gehorsam sein, was er sagt, was er mir gibt. Und er kriegt die Ehre. Ich will meine Augen so auf dem Bräutigam haben, damit ich sagen kann, ich bin der Freund des Bräutigams und ich freue mich einfach, seine Stimme zu hören. Er soll wachsen, ich aber abnehmen. Und ich denke, wenn wir uns bewusst auf Jesus setzen und auch eben Zeit nehmen, um zu fasten, wie es im Wort steht, dass wir das tun sollen, wenn der Bräutigam weg ist, einfach auf den Bräutigam schauen, einfach auf unsere Augen, auf ihn setzen, tut das in unserem Herzen. Johannes der Täufer hatte diesen Fastenlebensstil. Sein ganzes Leben war quasi ein Fasten, ein Nazaräer, kein Wein und dann die Haare lang wachsen, muss richtig ein schrecklicher Typ gewesen sein in der Wüste, richtig komisch. Aber ich glaube, diese bewusste Entscheidung, ich verzichte, weil ich das Wasser des Lebens kenne. Und für uns solche Zeiten zu nehmen, wo wir einfach auf Jesus schauen. Ich glaube, gerade auch jetzt in Corona, wenn ihr zu Hause seid, ist es auch einfacher zu fasten. Und wenn ihr nicht immer eingeladen werdet, da gibt's nicht immer, dann muss man nicht das Essen von den Freunden, von der Großmutter, vom Opa verzichten und kann Zeit für sich nehmen. Das ist dieser Mann Lou Engel, das ist 70 Jahre alt. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute auf der Welt, die so viele 40 Tage Fasten machen wie er, mit Wasser auch zum Teil. Und dieses Jahr hat er 2 gemacht und ich denke, das ist krass. Das hat meine Mama ermutigt zu fasten dieses Jahr. Er hat gesagt, der 70, ein Mann, der 70 ist, dann kann ich das auch. Ich versuch's mal. Das ist kraftvoll. Ich denke, man geht da einen Weg. Man beginnt mit einer Mahlzeit, vielleicht 2 dann. Und es geht nicht um, man muss essen, verzichten. Nein, nein, nein. Es geht, wir setzen unsere Augen auf den Bräutigam. Wir beten für unsere Freunde. Wir beten, dass Jesus Durchbruch bringt. Wir beten, dass Jesus da Durchbruch bringt, wo wir arbeiten. Wir beten, dass Jesus dieses Land verändert. Wir beten, dass Herzen verändert werden. Wir beten, dass die Kraft Gottes freigesetzt wird. In Joel ist diese Verheißung nach dem Fasten die bekannte Verheißung und in den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Diese Verheißung folgt dreimal den Aufruf zu fasten. Und das hat mich berührt, wenn wir dieses Buch Joel lesen. Wenn wir sehen wollen, dass der Geist auf die ganze Welt, auf alle unsere Freunde, auf die ganze Schweiz, auf Deutschland, auf Kreuzlingen und Konstanz ausgegossen werden soll, dann glaube ich, da hat Fasten etwas, spielt irgendwie eine Rolle. Vielleicht noch zum letzten Punkt, wo es wieder um den Bräutigam geht. Und es ist im letzten Kapitel der Bibel, das letzte Mal, wo die Gemeinde irgendwie erwähnt wird, wird sie als Braut erwähnt in dieser Offenbarung. Das ist die letzte Nennung der Gemeinde, ist die Braut. Und hier ist der Vers. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wer den dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der letzte Schrei der Braut in der Bibel, das letzte, was sie macht in diesem Wort, ist, dass sie eine Braut ist, die ruft für ihren Bräutigam. Und ist das unser Herz? Ist das unser Leben? Ist das, wonach wir uns in allem richten, um zu sagen, komm, Jesus, komm, komm, komm. Und wir wissen, wenn er kommt, werden viele da sein. Wenn er kommt, werden viele dastehen. Wir haben letzten Sonntag war Walter Schwertfeger hier und hat über die Nationen erzählt, hatte diesen Missionsgottesdienst. Und er hat auch darüber geredet, über diese Verse in Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung 5, 9 bis 10, wo steht, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist, wie die Braut mal aussehen wird. Ich weiß nicht, wie gut ihr dieses Bild seht, aber wenn wir da nahe schauen, sehen die Leute ganz unterschiedlich aus. Sie haben unterschiedliche Farben, wahrscheinlich sprechen sie unterschiedliche Sprachen, wenn man dieses Bild hören könnte. Sie haben unterschiedliches Alter, kommen aus unterschiedlichen Generationen. Die Braut wird sehr schön und sehr unterschiedlich aussehen. Aber sie macht sich eins mit diesem Ruf und ruft, komm, komm, Jesus, komm. Und ich denke, das ist so wichtig, so, wenn wir unsere Augen auf diesen Schrei der Braut fixieren, komm, Jesus, komm. Wenn wir uns Zeit nehmen, um zu fasten für das, dass Jesus das in unserem Herz macht, verändert das unsere Herzen. Es ist sehr ermutigend, mit euch unterwegs zu sein. Man hört Zeugnisse von, ja, was Jesus tut im Camp Rock mit Florine. Man hört Zeugnisse, was Jesus tut mit Leuten in Tennisclubs, mit Leuten, die Bibel lesen, mit Leuten die mit Leuten Zeit verbringen, mit Leuten, die für Kranke beten. Es ist, der Herr wirkt unter uns. Lass das mehr werden in uns. Wir wollen unsere Augen auf Jesus setzen. Wir wollen unsere Augen auf ihn setzen, dass er alles wird, damit er alles in uns machen kann, was er vorbereitet hat. Wenn er alles wird, kann er alles in uns machen. Lass uns wirklich mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist, der schreit, vereinen und sagen, komm. Wir als Braut mit dem Geist, der Geist, der schreit das, der ruft nach Jesus, der Geist will, dass Jesus kommt und die Braut will, dass Jesus kommt. Lass unser Herz das mit unserem ganzen Herzen und Gedanken und Verstand das suchen, dass Jesus kommt. Und wenn wir unsere Herzen darauf richten, gibt er uns einen Blick für die Menschen um uns. Weil wir wissen, wenn Jesus kommt, wollen wir die Menschen um uns dort sehen. Wir wollen sie sehen, dass sie Teil dieser Braut sind. Es ist ermutigend. Ich war gestern auf der Straße und wir haben mit Eritrea Bibel gelesen da am Hafen. Und die haben wir letzte Woche getroffen am Samstag. Und dann haben sie gesagt, hey, wir sind wieder da, kommt ihr wieder und lest Bibel mit uns. Und es war wirklich schön. Jetzt wollen die jede Woche Bibel lesen, haben Hunger dafür. Und jetzt bin ich gespannt, ob da Jesus auch Durchbruch bringen wird und bete dafür. Es ist so schön zu sehen, wie Jesus wirkt. Er wirkt in uns. Und wir wollen mehr von ihm. Wir wollen einfach unsere Augen auf Jesus richten. Genau. Nehmen wir eine Zeit, wir machen mal zwei Sachen. Zuerst nehmen wir Zeit, um zu hören, was sagt Jesus zu mir persönlich, zu uns persönlich, zum Thema Fasten. Vielleicht nehmen wir eine Minute Zeit zum Hören von Jesus. Was könnte das Nächste sein, was er für uns vorhat? Was könnte das Nächste sein, was er für dich persönlich vorhat? Vielleicht ist es das erste Mal, wo du fasten wirst in deinem Leben. Vielleicht nimmst du die erste Mahlzeit, vielleicht kannst du sagen, ich kann einen Tag machen, vielleicht, was sagt Jesus dir persönlich zu diesem Thema? Und ja, wir wollen weiter in dieser Haltung bleiben und die Frage stellen, hey, wie ist meine Liebe und meine Sehnsucht für diesen Bräutigam? Und gleichzeitig fragen, Jesus, gib mir eine ganz neue, frische, hungrige Liebe, diesen Bräutigam zu sehen. Jesus, danke, dass wir uns heute eins machen können und durften, auch gerade mit dem Abendmahl. Dein Leib, der zerbrochen wurde, dein Blut, das ausgegossen wurde und dass wir dieses genommen haben, um zu erinnern, was du getan hast und auch um zu proklamieren und verkündigen, dass du wiederkommen wirst. Und wenn du kommst, kommst du als König, als Richter und gleichzeitig kommst du als Bräutigam für uns, als Braut und offenbar du uns, Jesus, was es bedeutet, dich als Bräutigam zu haben. Gib uns diese Augen einer Braut, die einfach den Bräutigam so liebt und auf ihn wartet und hungert danach, um zu sehen, wie viele, viele, viele andere Leute Teil dieser Braut werden, Jesus. Gib uns dieses Herz, erneuer du unser Herz mit einer Liebe für dich und damit auch eine Liebe nach dem für das, was dein Herz brennt. Und das ist, dass viele Leute Teil dieser Braut werden. Erneuere du unser Herz, Jesus, für die Leute, die dich nicht kennen. Erneuere du unser Herz mit einer tiefen Liebe für dich und für die Verlorenen, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Du bist wunderbar. Danke, Jesus. Amen.